Wir sehen hier ganz viele Skelette, Menschen in großer Offenheit, aufgerissene Bäuche, einzelne Organe in Gläsern.
Wir sind in der anatomischen Sammlung der Uni Heidelberg.
Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Darm zu tun, auf jeden Fall. Sieht so ein bisschen aus.
Nee. Modelle der Anatomie menschlicher Embryonen.
Oh. Skelett des Räubers Christian Reinhardt, genannt Schwarzer Jonas.
Hier gegenüber.
Mutmaßliches Skelett des Räubers Johannes Bückler, genannt Schinderhannes.
Und wir sind nicht alleine hierher gekommen, sondern wir stehen hier mit Sarah Doll, die die anatomische Sammlung der Uni Heidelberg leitet.
Da hinten in den Vitrinen sind Unikarte, die hier im Haus erstellt worden sind. Jedes Modell repräsentiert einen Embryo oder einen Fötus in einem gewissen Entwicklungsstadium, und zwar vorgeburtlich. Dieses lilafarbene Böppelchen da ist die Schilddrüse. Die Struktur darüber ist der Mundboden und die Strukturen darunter sind die Gefäße, die quasi im Kommen oder im Gehen sind in der Entwicklung. Und das sind unterschiedliche Entwicklungsstadien. Und der Forscher damals, der die erstellt hat, zusammen mit dem damaligen Präparator, die sieht man hier oben, die haben dann versucht, die einzelnen Stadien optisch miteinander zu vergleichen, indem sie vergrößern. Das hatte den Vorteil, dass man auch einfach das haptischer begreifen konnte.
Und damals, nehme ich mal an, wurde das noch viel mehr für die Lehre genutzt als heute, oder?
Ja. Also die jetzt speziell sind wirklich nur für die Forschung entstanden, aber die, die für die Lehre verwendet worden sind, sind die, die wir gerade anfangs gesehen haben.
Sie machen jetzt wieder ein Seminar mit Studierenden und das stellt sich ja die große Frage, können Dinge sprechen? Ich würde jetzt gerne einfach mal die Frage so auf Sie zurückwerfen. Was wäre dann Ihre Antwort darauf?
Die Dinge selber haben keinen Mund, aber man kann sie sprechen lassen. Also wäre ich quasi diejenige, die fürs Objekt spricht. Genau, so würde ich das jetzt mal sagen, ja. Also wenn ich mir Dinge anschaue, hier Objekte in der Sammlung, ist es so, dass manche einen regelrecht anschreien und manche sind dann doch ein bisschen stummer. Und das ist natürlich das, was am meisten Spaß macht, dass man detektivartig die Storys aufspürt. Und das ist so mein Hobbyhorse.
Welche schreien Sie an von Anfang an? Das würden wir uns gerne mal angucken.
Okay. Also die Objekte, die wir jetzt gesehen haben, die waren eher schweigsam, weil ich weder verstanden habe, aus welchem Material die sind, noch was es überhaupt darstellt. Das hat schon ein bisschen länger gedauert und war so ein bisschen Kommissar Zufall. Aber die, die einen anschreien, sind natürlich hier zum Beispiel das Skelett vom Schinderhannes, auch von dem Räuberkollegen gegenüber. Und zwar waren die zusammen in der Räuberbande, haben also kurz gesagt Menschen überfallen, das Geld, Hab und Gut an sich genommen und in der Bande verprasst. Ja, er ist dann gesucht worden und ist von der französischen Gerichtsbarkeit in Mainz mit vielen anderen zusammen hingerichtet worden, genau.
Die wären wahrscheinlich stolz in ihrer Räuberehre, wenn sie wüssten, dass sie heute hier immer noch als Räuber stehen.
Ja, das könnte durchaus sein, ja.
Vielleicht muss man noch mal dazu sagen, das ist ein Skelett, das ist vielleicht so groß wie ich selbst, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Und es ist eigentlich noch alles dran, so wie ich das sehe, oder?
Genau, das ist erstellt worden relativ lange, lange her, muss man sagen. Die sind hingerichtet worden 1803. Die Machart nennt sich natürliches Skelett. Ein künstliches Skelett würde jetzt ohne die eigenen Bänder und Gelenke, wie sie hier noch zu sehen sind zum größten Teil, aufgestellt sein, also mit wesentlich mehr Schräubchen und Drähten und Haken und Ösen. Dann ist es natürlich ein Mazerationsobjekt, das heißt, es ist erstellt worden, indem man die Knochen entfettet und gebleicht hat. Vorher hat man natürlich mit einem Messer schon mal versucht, Dinge zu entfernen, Muskulatur und Organe und so weiter und so fort. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, ich weiß nicht, wie Sie das anschauen, aber wenn ich jetzt von meinem technischen Aspekt her, ich bin ja präparationstechnische Assistentin, wenn ich mir das jetzt so anschaue, das Erste, was mir aufgefallen ist, der Kopf.
Was ist mit dem Kopf?
Ja, wenn Sie da mal genauer hingucken, sehen Sie, dass der Kopf eine völlig andere Farbe hat wie der Rest.
Das wäre mir allerdings nicht aufgefallen.
Bei einer Mazeration, wenn man ein natürliches Skelett erstellt, ist es wichtig, dass man eben den Zeitpunkt nicht verpasst, um das Ganze rauszunehmen, denn sonst sind die ganzen Bänder und Gelenke ja futsch. Ja, und der Schädel sieht jetzt so aus, als wenn der schon wesentlich länger in der Mazeration gelegen hätte. Und dazu muss man wissen, das kann man mit Chemikalien machen. Also das kann man auch mit, was weiß ich, Speckkäfern machen oder heutzutage Waschpulver. Sowas kann man alles nehmen. Und wenn man das so im Hinterkopf behält und sich ihn dann anguckt und den Schädel und den Rest des Körpers, dann sieht man doch sehr genau, dass das nicht dazugehört. Das passt nicht zueinander.
Das heißt, man hat den vergessen in der Flüssigkeit oder den Kopf, oder ist das der Kopf von einem anderen Skelett?
Also ich sag mal, der Kopf ist von einem anderen Skelett. Ich habe mich das auch gefragt und bin dann drauf gekommen, dass der Kopf ausgeliehen wurde von einem Frankfurter Anatom. Jetzt ist die Sache die gewesen, dass dieser Frankfurter Anatom ein Buch geschrieben hat. Da war im Grunde genommen das Forschungsziel, herauszubekommen, ob ein ehrbarer Bürger im Gegensatz zu einem Räuber einen anderen Schädel hätte, wo die Unterschiede wären. Er stellte dann fest, es gibt keinen richtigen Unterschied. Das hat mich sehr beruhigt. Und er hat aber auch sehr ordentlich aufgeschrieben und aufgezeichnet, wie die Schädel aussehen. Und dann habe ich gesehen, passt nicht, ist nicht der gleiche Schädel, selbst mit viel Wohlwollen nicht. Ich nehme mal an, dass man dieses Skelett nicht ausstellen wollte ohne Schädel und dann einfach einen anderen Schädel da drauf gepackt hat.
Das war ja mal ein Subjekt, es war ein Mensch und jetzt ist es zu einem Objekt geworden. Und wann passiert das und wie betrachtet man das dann aus dem historischen Hintergrund, auch wenn man natürlich einen echten Menschen hier hat und sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Objekt, aber irgendwie ja doch nicht.
Für mich ist ein Objekt, wenn es ein Präparat ist, eigentlich immer auch eine Person. Also selbst wenn ich das als professionelles Objekt betrachte, um damit arbeiten zu können und nicht den ganzen Tag mitzuleiden. Ja, also ich betrachte immer beide Persönlichkeitsmerkmale, wenn man das so will, Objekt und Subjekt. Deswegen kann ich ganz schlecht sagen, wann das eine zum anderen wird, weil für mich das immer so parallel läuft. Zum Beispiel im Präparationssaal, das sind ja Menschen, die vor kurzem erst verstorben sind und Strukturen freilege, dann bin ich sehr stark fokussiert auf die Struktur, dass ich was finden will, dass ich eine Struktur zeigen will, einen bestimmten Nerven oder wie ich das jetzt handwerklich herstelle. Aber ich verliere nie aus den Augen, dass es eine Person ist. Bei den Modellen ist das wieder eine andere Ebene. Das ist für mich immer ganz interessant, wenn ich Leute hier durchführe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man sich die anschaut, die Modelle, dann tut man sich schwer, da eine Person hinterzusehen, weil die super abstrakt wirken. Das ist ja quasi so rausgenommen und so vergrößert, eine Mini-Struktur aus einem großen Ganzen, dass man das gar nicht mehr so zurückführen kann. Und wenn ich dann sage, das war mal ein Mensch, weil natürlich immer die Frage kommt, was ist das denn? Da kann sich ja keiner was vorstellen. Dann sind alle immer völlig betroffen und wollen wissen, wo kommen denn die Kinder dann her? Und so, da kommen dann die Fragen und die ethischen Ebenen mit ins Spiel.
Wie hat sich denn das verändert, so dieser ethische Blickwinkel, den Sie jetzt gerade beschrieben haben? Wie wurde da vielleicht vor 100, 200 Jahren drauf geblickt?
Bis so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg galten Verordnungen, die den Anatomen verhalfen, Verstorbene zu bekommen. Darunter waren also Leute, die hingerichtet worden sind, wie Schindernes, Schwarzer Jonas. Da waren aber auch die Hebammen angesprochen, also dass Kinder, die abgingen oder früh verstarben, gebracht werden sollten. Da gab es dann auch die Möglichkeit für die Angehörigen, wenn sie denn genug Geld hatten, eine Suspensionszahlung zu machen. Also die konnten sozusagen den Leichnam zurückkaufen. Da haben sich jetzt in Heidelberg die Anatomen und speziell Professor Jakob Henle sehr drüber aufgeregt, weil er das total unethisch fand, dass anhand des Geldbeutels entschieden wird, wer zur Anatomie kommt und wer nicht. Was natürlich jetzt aber noch nicht ausgesagt hat in dem Zusammenhang, wie die dann über die anderen Verstorbenen gedacht haben. Also früher hat man das ja also so ein bisschen quasi als verlängerte Strafe noch gesehen, wenn jemand hingerichtet wurde und dann zur Anatomie kam. Das wurde ja in einem Atemzug genannt. Das heißt, später hat man nicht mehr gesehen, ach, das ist ein Verbrecher, der kommt zur Anatomie, sondern der kommt zur Anatomie, also muss es ja ein Verbrecher sein. Das ist alles relativ eng verwoben gewesen damals. Und seit das als Körperspendesystem aufgebaut wurde, also seit die Leute sich aktiv selber dazu entscheiden können, ist es so, dass sich viel mehr Leute dazu tatsächlich entscheiden, als wir aufnehmen können.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass es heute viele gibt, die diese Körperspende machen wollen. Und wir haben uns vorher ein bisschen auf der Webseite umgeschaut und haben gesehen, dass man jetzt zum Beispiel erst 2020 wieder beantragen darf, als Körperspende aufgenommen zu werden. Woher kommt denn dieses Interesse daran?
Also ich habe mich das auch mal gefragt vor ein paar Jahren und habe dann an alle diejenigen, die sich in einem Jahr uns vermacht haben oder vermachen wollten, einen kleinen Fragebogen geschickt. Das waren ungefähr 150 Leute, die dann auch geantwortet haben tatsächlich. Und ich war sehr glücklich, weil dann hat man ja was zum Auswerten. Es waren viele, die geantwortet haben aus altruistischen Gründen. Also sie wollten was zurückgeben. Die haben schöne Erfahrungen gemacht mit Ärzten oder Pflegern. Eine hat gesagt, oder geschrieben besser gesagt, das fand ich wirklich sehr schön, aus Liebe zum Leben. Ein paar haben geschrieben aus pekuniären Gründen. Also es waren, ich glaube, 3 oder so. Also es war ganz wahnsinnig wenig Leute, die gesagt haben, aus geldlichen Gründen. Dann haben ganz viele geschrieben, das fand ich jetzt ein bisschen bedrückend, ehrlich gesagt, weil sie keinen belasten wollten mit der Trauerfeier. Und einige haben sogar geschrieben, weil sie wollten, dass überhaupt irgendjemand zur Trauerfeier kommt, weil sie keine Angehörigen mehr haben. Das fand ich schon ein bisschen traurig, ja.
Ein Baby, das ist so groß, dass es wahrscheinlich schon geboren wurde. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall ganz schön krass aus, weil einfach der Rücken aufgeschnitten wurde, sodass man halt von hinten auf die Wirbelsäule und die Nieren schauen kann und man sieht die ganzen Adern, wie die verlaufen.
Ja, das ist ein schwieriges Objekt, weil ich da wirklich auch gar nichts zu rausgefunden habe.
Also ist ja gerade auf jeden Fall auch nochmal ein sehr großes Thema, die Provenienzforschung und wo dann auch in einigen anatomischen Sammlungen zum Beispiel ganz viele Gebeine aus dem Kolonialkrieg in Namibia gefunden wurden.
Unrechtskontext, Stichwort.
Also gibt es sowas hier auch und inwiefern behandeln Sie das mit den Studierenden oder wie gehen Sie generell auch als Sammlung damit um?
Also das haben wir Gott sei Dank nicht. Ich habe mir die Schädel ja alle schon genauer angeschaut und glücklicherweise kam mir zur Hilfe, dass jemand Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19., ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann es war, die Sammlung aus anthropologischer Sicht heraus komplett, also die Schädelsammlung komplett aufgenommen hat. Und da sind sehr viele Schädel, die ich noch mit Nummern unten habe, drin belegt. Und da kann ich natürlich sehen, dass die schon Ewigkeiten hier sind und da steht dann auch, wo die her sind. Das Thema NS-Vergangenheit gehört ja da auch mit zu. Wurde in den 80er Jahren, wo auch da in allen anderen Anatomien sehr stark darüber gesprochen wurde, soweit ich das beurteilen kann, relativ umfänglich bearbeitet. Die Sachen, die man hier noch gefunden hat, die eventuell aus diesem Kontext stammen konnten, sind da zu dem Zeitpunkt auch bestattet worden. Ja, das waren zum größten Teil tatsächlich histologische Schnitte. Das heißt, man hat die mit dem Schraubstock kaputt gemacht und hat die beigesetzt auf dem Friedhof. Ja. Es gibt aber jetzt noch eine andere Arbeitsgruppe in Straßburg, die an dem gleichen Thema so ein bisschen arbeitet, nämlich an histologischen Schnitten, die unter dem Unrechtskontext von August Hirt entstanden sind in Straßburg. Der war ja vorher hier in Heidelberg und da sind wir im Austausch jetzt noch.
Wer war das? Können Sie das nochmal beschreiben?
Ja, also August Hirt war einer der Ärzte, die in den Anatomien gearbeitet hat und so wie leider viele andere auch, Bekanntheit erlangt hat dadurch, dass er tatsächlich Menschen hat umbringen lassen, um eine Schädelsammlung anlegen zu können.
Hat also schon sehr viele dunkle Seiten auch, so eine anatomische Sammlung, ne?
Ja, aber viele.
Vielleicht können wir ja an einem Objekt auch nochmal gucken, wie Sie da in der Lehre an die Objekte herangehen.
Ich würde den eine Kamera dahinstellen, einen schönen Hintergrund, einen Zollstock und würde Sie bitten, das haptisch, optisch zu begreifen. Also, dass Sie genau auch sagen, welche Strukturen aufgenommen sind, welche Strukturen Strukturen. Man sieht, warum das wohl so ist. Und dann würde ich auf die Provenienz zu sprechen kommen, die ja in dem Fall sehr wichtig ist. Wenn wir glücklich sind, finden wir es irgendwo. Also da sind alte Objekte, da sind tatsächlich noch Nummern dabei. Da haben wir die Provenienz einfach finden können, aber manchmal ist es halt nicht so einfach. Da kann man es nur anhand der Beschreibung tatsächlich sehen. Dann haben wir aus der Kunstgeschichte noch eine Dozentin, die auch dabei ist und was über Bildsprache erzählt. Und das ist ja im Grunde genommen schon ein bisschen übertragbar, weil gerade so die Aufstellung von Präparaten in Gläsern auch einer bestimmten Ästhetik und nach bestimmten Regeln gefolgt ist. Das sieht man sicherlich auch ganz deutlich, wenn man hier durch die Reihen geht, dass sie doch viel gemeinsam haben, auch wenn es völlig unterschiedliche Organe, Organsysteme oder so Strukturen sind. Wir haben verschiedene Ebenen, die wir abarbeiten wollen, nämlich zum einen die Ebene, was sehe ich, dann die Ebene, wozu ist es gemacht worden, und dann die Ebene, wofür verwende ich es heute. Also quasi so ein Sandwich.
Hier steht Korrosionspräparat eines einjährigen Jungen. Und was wir sehen, sind eigentlich die ganzen Gefäße und Adern in ihren kleinsten Verästelungen auch.
Das heißt, man sieht keine Knochen, kein Fleisch, keine Muskeln, nichts, nur die Adern. Und die sind so angeordnet, dass es halt die Form des eines Menschen ergibt, mit sehr langen Füßen, Beinen. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Organismus aus dem Meer.
Das stimmt, das hat was von Korallen.
Und wie fühlst du dich jetzt? Weißt du noch, was Objekt und Subjekt ist?
Ja, ich habe jedenfalls jetzt das Gefühl, nachdem Sarah Doll uns ganz viel über die ganzen Objekte erzählt hat, die hier stehen, dass die so vor sich hin murmeln und mir ihre Geschichten erzählen.
Sie hat ja ganz schön auch erklärt, dass sie immer beides betrachtet, dass sie natürlich wieder Leben hineinbringt in die Objekte, also das Leben, was drin ist, für sie immer wieder herausholt über die Geschichte.